Heute ist ein fetter Tag. Genau genommen der erste von 7 fetten Tagen. Das ist kein Scherz, ich habe mir das ausgeliehen von einem Traum. Vor 4000 Jahren hat ein König einen Traum gehabt und da kam die Zahl 7 vor und da waren so 7 fette Kühe und 7 magere Kühe. Und die Bedeutung des Traumes ist das, was eigentlich mich für diese Gebetswoche inspiriert hat. Da kommen zuerst 7 fette Tage und danach, so wie in dem Traum oder in der Deutung des Traumes, kommen dann oft 7 magere. Und wir sind gerade dabei, den Anfang der 7 fetten Tage zu erleben. Und der den Traum gedeutet hat, der hat einen Ratschlag mit dazu gegeben und hat gesagt, wenn die 7 fetten Jahre kommen, in dem Fall waren es Jahre, dann soll man sammeln, 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 damit wenn die mageren Tage kommen, man genug hat. Das heißt, wenn du diese Woche irgendwann das Empfinden hast, dass Gott der Allmächtige in diesem Raum ist und dir so nah ist, dass du seine Hand fast auf deiner Schulter spüren kannst, dann musst du das behalten, denn vielleicht kommen nach dieser Woche 7 magere Tage und dann hast du genug. Das war nur so eine kurze Einleitung. Aber jetzt möchte ich euch gerne auffordern, mit mir einen Versuch zu machen. Mach mal deine Augen zu und stell dir Folgendes vor. Also, du bist an dem Ort, du wohnst an dem Ort, an dem du dann schon dein ganzes Leben lang immer wohnen wolltest, in dem Land, an dem Ort, wo du immer hin wolltest. Und du hast eine Familie mit dem Partner, den du dir immer gewünscht hast. Und du hast den Beruf, der dein Traumberuf ist, deine Berufung ist und der dich voll ausfüllt. Du hast sogar die Wohnung, wie du sie immer haben wolltest. Und alles um dich herum und alles in dir sagt dir, genau hierher habe ich immer gehört und die Zukunft liegt vor mir wie eine sonnige Wiese. Gut, du kannst die Augen wieder aufmachen, leider. Ich muss euch zurückholen. Aber warum ich das gemacht habe, ist Folgendes. Der erste Held, den wir heute kennenlernen werden, ist genau in dieser Situation. Sein Leben ist anfangs ziemlich schief gegangen und durcheinander und drunter und drüber. Aber eines Tages hat er in seinem Leben genau diesen Punkt erreicht. Er ist am richtigen Ort angekommen. Dort, wo er immer sein sollte. Dort, wo er immer hin wollte. Und er hat eine große Familie. Und er ist nicht arm. Und er hat alles, was er sich gewünscht hat. Und alles läuft nach Plan. Endlich in seinem Leben läuft alles nach Plan. Und die Zukunft liegt vor ihm scheinbar wie eine sonnige Wiese. Und genau an diesem Punkt, genau in diesem Moment holt seine Familie, holt seine Kinder die Vergangenheit ein.
Simeon? Simeon! Das war das letzte Mal. Die Schafe waren schon wieder auf der Lämmerweide. Das junge Gras ist total zertreten. Ach, erzähl mir nicht, du hast es nicht gemerkt. Ach, ihr seid wie kleine Kinder. Wartet nur, bis die Sippe erst einmal unter meiner Aufsicht ist.
Wenn, Ruben, wenn. Das ist eine gute Frage, ob der ehrenwerte Herr Vater dir jemals das Erstgeburtsrecht überträgt.
Was meinst du damit, Levi?
Das müsstest du selber am besten wissen, was du mit meiner Mutter getrieben hast. Glaubst du, der Vater wird das einfach so hinnehmen?
Aber das meine ich gar nicht. Keiner von uns wird als Erstgeborener gelten, so wie ich das sehe. Nicht wir Söhne Leas, nicht ihr Söhne Bilhas. Es gibt nur einen, den unser Vater wirklich gut findet. Und ihr wisst genau, wen ich meine.
Den kleinen Raelsohn?
Diesen Schleimer, diese Petze, dieses verwöhnte Miststück.
Josef? Der Erstgeborene? Das wird der Vater nicht wagen.
Denkst du? Hört ihr das? Was ist denn da hinten los?
Vielleicht sind die Händler angekommen.
Das glaube ich nicht.
Oh.
Schau dir das an. Wie ein Königssohn.
Unglaublich.
Der Stoff sieht noch besser aus als ägyptische Baumwolle.
Ich habe das doch nicht verdient. Es ist ja viel zu teuer.
Ich weiß schon, was ich tue, mein Junge. Was würde ich darum geben, wenn ich deine Mutter noch solche Kleider kaufen könnte und sie darin bewundern?
Ich weiß nicht, wie ich dir danken soll.
Das musst du doch gar nicht. Du hast mich schon reich gemacht. Außerdem, du hast das Zeug zu einem Königssohn. Warte nur, bis du groß bist.
Schlagen wir zusammen 1. Mose 37 auf. Erstes Buch Mose, Kapitel 37. 1. Mose 37 und ich lese dort Vers 1. Und Jakob wohnte im Land der Fremdlingschaft seines Vaters im Land Kanaan. Was bitte ist das Land der Fremdlingschaft seines Vaters? Wenn wir da ein Stück zurückgehen ins 35. Kapitel, dann sehen wir, es ist Mamre im heutigen Hebron. Und dort hat Abraham schon ein paar Jahre davor einen Altar gebaut und dort hat er auch das Familiengrab eingerichtet. Das heißt, es ist genau der Platz, den Gott verheißen hat, dass sie sich dort ansiedeln sollen. Endlich ist Jakob dort angekommen. Jakob hat eine ewige Reise hinter sich. Sein ganzes Leben ist er nur umhergewandert und hat versucht, diesen Platz einzunehmen. Und jetzt wohnt Jakob im Land Kanaan, im verheißenen Land. Alles ist gut. Der Plan Gottes erfüllt sich. Er braucht jetzt nur noch eine große Familie gründen und er hat sie schon. Scheinbar ist jetzt alles genau so gut, wie es jemals sein konnte. Und dann passiert das. Ich lese noch mal weiter ab Vers 3. Und Israel, das ist Jakob, liebte Josef mehr als alle seine Söhne, weil er der Sohn seines Alters war. Und er machte ihm einen bunten Rock. Als aber seine Brüder sahen, dass ihr Vater ihn mehr liebte als alle seine Brüder, da hassten sie ihn und konnten ihn nicht mehr grüßen. Schöne Übersetzung, sie konnten ihn nicht mehr grüßen. Also grüßen damals war ja nicht so, hey, hallo, ja, sondern grüßen, wie hat man gegrüßt damals? Shalom, Friede mit dir. Könntest du jemanden, über den du so empfindest, wie die Brüder von Josef über ihren kleinen Schleimer, in die Augen schauen und sagen, Friede sei mit dir. Deswegen konnten sie ihn nicht mehr grüßen. Deswegen konnten sie ihm nicht mal mehr in die Augen sehen. Und dann geht das noch weiter. Josef, Vers 5, hatte einen Traum und den erzählte er seinen Brüdern. Da hassten sie ihn noch mehr. Träume zu der damaligen Zeit hatten eine viel größere Bedeutung als heute. Also wenn heute jemand kommen würde und sagt, du, ich habe letzte Nacht geträumt, dann würde man darüber lachen und das war's. Aber damals, wenn jemand gesagt hat, ich habe geträumt, dann war das fast gleichbedeutend mit, vielleicht hat Gott mit mir gesprochen, denn schon zu Abraham, denn schon zu Jakob hat Gott im Traum geredet, persönlich. Und jetzt kommt Josef und sagt, ich habe einen Traum. Man könnte das fast vergleichen, wie wenn heute jemand sagen würde, ich habe bei Ellen White gelesen. Die Parallele ist schon deshalb gut, weil manche Leute dann so drauf reagieren wie Josefs Brüder. Aber gut. Und wir lesen weiter. Und er sagte zu ihnen, hört doch diesen Traum, den ich gehabt habe. Und dann erzählt er, sie sind am Feld und sie binden Garben und die 11 Garben seiner Brüder verneigen sich vor ihm, vor seiner Gabe. Und dann sieht er noch Sonne, Mond und Sterne und die 11 Sterne verbeugen sich vor Josef. Und es steht dreimal und sie hassten ihn noch mehr. Im Vers 8 nochmal. Und dann Das muss man sich mal vorstellen. Das sind 10 erwachsene Männer. Das sind Leute, die haben zum Teil eine Familie gegründet. Und dann ist da so ein Kleiner, die Jüngste. Und sie müssen zusehen, wie der langsam aber sicher den Platz des Allerobersten in der Familie einnimmt. Im Vers 11: Und seine Brüder waren eifersüchtig auf ihn. Eifersucht, das ist so ein stilles, fieses Gefühl, das unheimlich massive Kräfte freisetzt. Das ist fast wie eine atomare Kettenreaktion und es bleibt ganz oft, ganz lange unter der Oberfläche, Eifersucht. Ist das in dieser Familie ein neues Problem? Taucht das hier plötzlich auf aus dem Nichts? Was denkt ihr? Nein, ich sehe nur ein Kopfschütteln. Nee, ich glaube, dieses Problem ist mittlerweile genetisch. Das ist kein Scherz. Ich habe vor ein paar Monaten in der Geo gelesen, dass es wirklich so ist, und das wusste man nicht und glaubte man auch früher nicht, dass sich Dinge, die wir in unseren Lebensstil aufnehmen, schon über die nächsten Generationen vererben und in das Erbgut aufgenommen werden. Das hat so angefangen, dass man so kleine Mäuschen mit Enzymen und Vitaminen gefüttert hat und die gefütterten Mäuschen haben völlig andere Kinder bekommen, viel schönere und viel schönere Mäuschen als die anderen. Aber die Kinder der Maus haben ihren Kindern das Erbmaterial weitergegeben. Könnt ihr euch das vorstellen, was das heißt? Das heißt, dass unser Lebensstil sich in unseren Genen niederschlägt. Und ich glaube, Eifersucht in der Familie Jakob ist schon mittlerweile ein genetisches Problem geworden. Es ist über viele Generationen weitergegeben worden. Gehen wir mal ein Stück zurück. Da brauchen wir nur in die nächste Generation zu gehen. Gibt es unter den Eltern von Josef und seinen Brüdern irgendwo ein Problem? Ich glaube, es ist eines der traurigsten Kapitel in der ganzen Bibel. Es ist das Kapitel Ende, Kapitel 29 und das Kapitel 30. Also mir zerreißt jedes Mal das Herz, wenn ich dieses Kapitel lese. Eines der schlimmsten Kapitel in der ganzen Bibel. Also 1. Mose 29 und dort beginnt schon im Vers 31. Zwei Frauen, ein Mann. Und die Frauen sind Schwestern. Kann man sich was Schlimmeres vorstellen? Und die eine wird von ihrem Mann geliebt und die andere nicht. Dafür wird die andere schwanger und die eine nicht. Und das ist eine Chemie, wenn das zusammenkommt, alles zusammen an einem Tag in einer Familie. Ich bin noch nicht lang verheiratet, aber na gut. Ja, also ich glaube, das ist wirklich eine furchtbare Geschichte, die sich hier abspielt. Zwischen Rahel und Lea. Ich möchte gerne das Kapitel heute mit euch durchgehen und sehen, was sich zwischen diesen beiden Frauen da tut. Was da geschieht, tief in ihrem Herzen drinnen. Denn das muss man vielleicht dazu sagen, wir würden vielleicht jetzt sagen, so neudeutsch, ja, kleiner Zickenkrieg oder so, aber das ist viel mehr. Das wäre eine völlig oberflächliche Beurteilung dieser Sache. Das ist nicht so, ja, mir hat er ein SMS geschrieben, aber mich hat er zum Weihnachtsfest eingeladen oder so. Ja, das ist viel, viel mehr. Denn damals war für eine Frau ein Kind zu bekommen, schwanger zu werden und ein Kind in die Welt zu setzen, besonders einen Sohn, das war alles, das war ihr ganzer Lebensinhalt, das war alles, was ihr Bedeutung und Wert gegeben hat. Eine Frau damals, die nicht schwanger wurde, hatte nur eine Frage im Kopf, und zwar die Frage, warum wurde ich geboren? Warum bin ich auf diese Welt gekommen, wenn ich nicht einmal ein Kind in diese Welt setzen kann? Und das ist genau das, was auch die Rahel sagt. Die Lea also wird schwanger und die Rahel nicht. Und sie geht, 30, Vers 1, Als Rahel sah, dass sie dem Jakob nicht gebar, da war Rahel auf ihre Schwester eifersüchtig. Und sie sagte zu Jakob, gib mir Kinder. Und wenn nicht, dann sterbe ich. Ich glaube, auch wenn das jetzt vielleicht eine krass aggressive Reaktion ist, dass die Rahel das genauso gemeint hat, dass ihr Leben keinen Sinn hat, dass sie keinen Wert hat, dass sie sich nicht wertvoll fühlt, wenn sie kein Kind hat. Und so geht dieser Kampf los zwischen diesen beiden Schwestern. Es ist der Kampf, wo gehöre ich hin und habe ich auf dieser Welt einen Platz und habe ich Wert? Und die eine wird von ihrem Mann nicht geliebt und die andere wird nicht schwanger und beide sehnen sich nur danach, das zu bekommen, was sie wollen. Und deswegen schauen wir uns diese Schlacht einmal an. Hier geht sie los, diese Schlacht. Ich habe mir zuerst überlegt, ob ich vielleicht dieses Hintergrundbild nehmen soll, damit sich manche besser in die Situation einfühlen können, vielleicht die eine Hälfte von uns. Aber dann habe ich mir gedacht, nee, die wären dann vielleicht zu abgelenkt und würden die ganze Zeit an etwas anderes denken. Also lassen wir das lieber. Aber, okay, Lea und Rahel, die Schlacht beginnt. Die Geschichte beginnt damit, dass Lea schwanger wird und sie bekommt einen Sohn. Und sie nennt ihn wie? Sie nennt ihn Ruben. Ruben heißt auf Deutsch 1:0. Nee, heißt nicht. Aber es heißt, siehe, ein Sohn. Das heißt so, schau, 1:0. Also in Wirklichkeit heißt es doch das. Ja? Also siehe, ein Sohn. Hast du es gesehen? Hast du es gesehen? Ja? Ruben. Wie geht das Spiel weiter? 2:0. Lea wird wieder schwanger. Und es wird Simeon geboren. Und die Geschichte geht am Anfang ziemlich tragisch weiter. Levi wird geboren. Und die Geschichte geht nochmal so weiter. Juda wird geboren. Und es steht, und ich glaube, jetzt können die Männer mehr mitfühlen, es steht 4:0. Und ich glaube, dass die Frauen sowieso wissen, was passiert, wenn du dich nach etwas sehnst, wenn du dich danach sehnst, geliebt zu sein und du erreichst es einfach nicht. Und dann bringt die Rahel einen neuen Spieler mit aufs Feld. Ihre Magd wird von Jakob schwanger. Bilha bekommt einen Sohn, Dan wird geboren. Und Bilha bekommt noch einen Sohn, Naphtali wird geboren und es steht 4:2. Und dann bringt die Lea einen neuen Spieler mit aufs Spiel. Zilpa, ihre Magd, wird von ihrem Mann schwanger. Kannst du dir das vorstellen, dass du so verzweifelt bist, dass du deinem Mann eine andere Frau... Na gut. Gad wird geboren und Zilpa wird noch einmal schwanger und Asa wird geboren. Und das ist ja nicht so wie bei einem Spiel, dass die Tore innerhalb von Minuten fallen. Das war über Jahre eine mühsame Seelenqual. Und wenn ihr euch mal nur die Namen der Kinder anschaut, was sie auf Deutsch bedeuten, ich übersetze mal ein paar. Recht haben, kämpfen, siegen, Glück haben, verdienen, höher stellen. Ich weiß nicht, ob jemand hier ist, der schon weiß, wenn er einmal Kinder haben wird, wenn sie einmal Kinder haben wird, wie sie dieses Kind nennen möchte. Ich gehöre zu den Leuten, die das schon wissen. Ist noch jemand hier, der vielleicht schon weiß, wie einmal sein Kind nennen? Siehst du, es gibt ein paar Leute. Warum wissen wir das schon, obwohl wir noch gar nicht Kinder haben oder dran denken? Weil ein Kind zu bekommen etwas ist, was unvergleichlich ist mit jedem anderen auf der Welt. Ein Kind zu bekommen bedeutet, ein neues Lebewesen in ein Leben zu setzen und einen Menschen mit auf den Weg etwas zu geben. Und ein Name ist doch ganz oft so, manche suchen den Namen aus, der schön klingt, der fancy ist und der alle Leute entzückt, wenn sie ihn hören oder entsetzt, wenn sie ihn hören. Aber andere suchen ihren Namen nach der Bedeutung aus für ihr Kind. Ja, sie sagen, ich möchte meinem Kind einen Namen mitgeben, der es das ganze Leben begleitet. Ich möchte, dass mein Kind so heißt, denn es gab jemanden, der hieß so und dieser Mann, das möchte ich, dass mein Kind immer diesen Mann als Vorbild hat oder was auch immer. Du suchst einen Namen aus für dein Kind, weil du es segnen möchtest. Weil du sagen möchtest, ich möchte dir alles mitgeben. Und was suchen denn Lea und Rahel für Namen aus für ihre Kinder? Die Namen beschäftigen sich ja nur mit der Mutter. Da ist nichts mit, dies wünsche ich dir für dein Leben. Da kommt ein neues Kind auf die Welt und der Name, der es bekommt, ist für die Mutter. Schau, ich habe schon wieder einen Sohn. Schau, aber jetzt, glaube ich, wird mich mein Mann lieben. Schau und jetzt, versteht ihr? Das heißt, schon bevor du geboren bist, liegt ein Fluch auf deinem Leben, weil deine Mutter dich nur gezeugt hat, um für sich selber irgendwas erreicht zu haben. Ist das nicht bitter? Ich glaube, wir müssen das Spiel noch zu Ende führen. Das Interessante ist, Lea wird noch einmal schwanger und sie bekommt Zebulon. Und sie wird noch einmal schwanger und sie bekommt Issachar. Und sie wird noch einmal schwanger. Und wenn sich jetzt alle fragen, wieso die lauter Söhne bekommen, hier ist sie, Dina, die Tochter. Und dann, es steht mittlerweile 8:2, was die Söhne angeht. Und dann wird Rahel schwanger. Und Rahel bekommt einen Sohn. Und sie nennt ihn Josef. Und wenn ihr jetzt denkt, das Spiel steht 8:3, dann habt ihr euch getäuscht. Das Spiel steht jetzt für Jakob zumindest 8:100. Das ist der Sohn, den er immer wollte. Wie bitter für alle seine Söhne, für alle seine Kinder, die nie Kinder sein durften, die nur ihr Leben haben, weil ihre Eltern einen Eifersuchtskrieg ausgefochten haben. Ja, ich glaube, Eifersucht war genetisch in dieser Familie. Und ich glaube, wir können zwei Dinge daraus lernen. Das eine ist, kein Mensch auf dieser Welt kann dir das Gefühl geben, wertvoll zu sein, alleine. Du kannst dich auf keinen Menschen verlassen, dass er dir immer und zu jeder Tages- und Nachtzeit das Gefühl gibt, wertvoll zu sein. Und das zweite, was wir daraus lernen können, ist, entweder sagt irgendjemand auf dieser Welt zu dir ja, oder dein ganzes Leben ist davon bestimmt, dass du kein ganzer Mensch bist und dass du immer wieder Neid empfinden wirst. Ja oder Neid. Aber woher kommt die Eifersucht denn in Jakobs Familie? Ja, Jakob selbst hat das erlebt mit seinem Bruder Esau. Jakob und Esau haben dasselbe Spiel von vorne gespielt und sie waren mindestens 20 Jahre zerstritten. Die Familie war zerstreut 20 Jahre lang. Eifersucht. Und vor ihnen, ihr Vater Isaac, hätte genau dasselbe mit Ismael erlebt, wenn sein Vater Abraham Ismael nicht weggesandt hätte. Und warum gibt es denn Ismael? Weil ihre Mütter einen Eifersuchtskrieg gekämpft haben. Hagar und Sarah. Wenn Abraham Hagar nicht weggeschickt hätte, dann wäre in dieser Generation schon dasselbe passiert. Eifersucht, 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 Eifersucht. Und das geht zurück bis Kain und Abel. Brudermord. Und da sind wir jetzt wieder, wenn wir die ganze Linie zurückverfolgen, bei Josef. Denn seine Brüder haben dieses Gefühl so lange unter der Schale mit sich rumgetragen, bis die Kettenreaktion so weit war, dass sie zum Brudermord fähig waren und ihren eigenen Bruder beseitigt haben. Erfolgreich. Ja, gut. Erfolgreich. Waren sie erfolgreich? Haben sie, und das ist vielleicht die Frage, die wir uns noch stellen müssen, haben Josefs Brüder das Problem mit Josef, als sie ihn beseitigt haben, beseitigt? Dazu möchte ich eine kurze Geschichte erzählen. Und zwar ein Therapeut, sein Name ist Irvin Yalom, hat eine arbeitet mit einer Frau, einer Mutter von drei Kindern, weil sie den Tod ihrer Tochter vor 4 Jahren nicht verarbeitet und nicht verkraftet hat. Die Frau geht jeden Tag zum Friedhof und tut nichts, außer ihre Tochter festzuhalten, den ganzen Tag. Ihre Ehe ist dabei kaputt gegangen und sie leidet furchtbar unter dem Tod ihrer Tochter. Ihre Tochter war 13 Jahre alt und ist an Leukämie verstorben. Und dieser Therapeut arbeitet mit dieser Frau, um ihr zu helfen, diese krassen Gefühle, die sie so umklammern, loszulassen. Und er weiß nicht, was nicht stimmt. Ich meine, Natürlich, wenn man ein Kind verliert, weiß man, was nicht stimmt. Aber dieser Mann arbeitet mit ihr und er weiß, durch welche Phasen man gehen muss, wenn man trauert. Aber es passiert nichts in ihrem Leben, bis eines Tages diese Frau in die Therapie kommt und sagt, sie hatte letzte Nacht einen Traum und in diesem Traum sah sie zwei Kinder, ihre beiden Söhne, die noch am Leben sind, als sie noch kleiner waren. Und die zwei Jungen haben Mädchenkleider an und sie haben Zöpfe. Und ich lese jetzt kurz einen Auszug vor. Penny, so heißt die Frau, konnte sich erst keinen Reim darauf machen, außer dass es wahrscheinlich überhaupt ein Fehler gewesen war, Jungen zu kriegen. Ich fragte, wäre ihnen Mädchen lieber gewesen? Und sie erzählt, Chrissy war ihr Traumkind gewesen, eine Musterschülerin, schön und musikalisch, Pennys Hoffnung für die Zukunft. Brent, ihr 16-Jähriger, war mittlerweile im Jugendgefängnis wegen Raubüberfall. Und Jim, ihr 19-Jähriger, hatte keinen Abschluss und war drogenabhängig. Ja, fuhr Penny traurig fort, ich hatte drei Kinder. Eines war ein Engel. Und die anderen zwei, schauen Sie sich an, ein Sträfling und ein Junkie. Ich hatte drei Kinder und das Falsche ist gestorben. Oh, wie ist das möglich? Diese Frau hat über Jahre hin einen tiefen Zorn in ihrem Herzen auf ihre beiden Söhne. Warum? Weil sie noch leben. Und weil das einzige Kind, das sie geliebt hat, gestorben ist. Und wisst ihr, was passiert ist in diesen 4 Jahren seit dem Tod dieser Tochter? Diese zwei Jungen, die eigentlich nichts dafür konnten, die eigentlich diesen Weg, und das sehen wir deutlich, gegangen sind, weil ihre Mutter sie nie gesehen hat. Weil ihre Mutter in dem Zeitpunkt, wo ihre Schwester krank wurde, sowieso vergessen hat, dass sie zwei Söhne hat. Die diese ganze schwere Phase alleine durchmachen mussten. Aber diese beiden Söhne mussten sich nach dem Tod ihrer Schwester weiterhin ein Zimmer teilen, während das Zimmer ihrer Schwester leer stand. Damit es so bleiben kann, wie es ist. Sie mussten jedes Jahr den Geburtstag ihrer Schwester feiern, während ihr eigener Geburtstag vergessen wurde. Diese beiden Jungen, ich weiß, es ist eine Wüste und es ist eine zutiefst traurige Geschichte, aber eins hat sie parallel mit der Geschichte von Josefs Brüdern. Diese beiden Jungen haben mit einer Toten konkurriert. Und ich glaube, genau so ist es diesen 10 Männern ergangen. Die dachten, sie haben Josef aus dem Weg geräumt. Und sie kommen nach Hause und finden einen Vater, der mehr als je diesen einen Jungen vor sie stellt, der mehr als je diesen einen Jungen, den es gar nicht mehr gibt, vergöttert und verehrt. Und ich glaube, es wäre ihnen 100-mal lieber gewesen, mit einem lebendigen Josef zu Hause zurechtzukommen, als mit einem toten Josef leben zu müssen, der im Herzen ihres Vaters noch viel größer, noch viel stärker wurde. Es ist eine traurige Geschichte. Aber warum Eifersucht? Warum Eifersucht? Warum gibt es das auf unserem Planeten? Warum gibt es das immer noch? Und die Frage ist eigentlich nicht so schwer. Eifersucht ist das Urproblem. Das allererste Problem. Da müssen wir ganz, ganz, ganz zurückgehen. Die Bibel beschreibt den ersten Keim folgendermaßen. Sie sagt über Luzifer, vollkommen warst du, als du geschaffen wurdest. Aber dein Herz erhob sich, weil du so schön warst. Du hast Weisheit verloren in deinem Glanz. Du hattest dir vorgenommen, immer höher zu steigen. Du dachtest hoch, über den Sternen will ich meinen Thron aufstellen. Dann bin ich dem allerhöchsten Gott endlich gleich. Da haben wir das Grundproblem, das Urproblem. Da hat jemand völlig, völlig grundlos gedacht, dass er wertvoll ist, weil er schön ist. Und dass er wertvoll ist, weil er so gut ist, fast so gut wie Gott. Und so hat das Problem angefangen. Aber Neid und Stolz sind ja eigentlich nur Geschwister. Sie sehen ein bisschen anders aus, aber sie haben genau dieselben Gene. Neid und Stolz sind die Kinder eines Wertgefühls, das sich auf das Falsche gründet. Und jetzt müssen wir uns noch eine Frage stellen. Gab es vorher nie Eifersucht? Gab es, bevor Satan sich von Gott getrennt hat, nie Eifersucht? Warum nicht? Warum ist niemand auf die Idee gekommen, sich zu denken, hätte ich doch so schöne Haare oder hätte ich doch oder würde ich doch oder könnte ich doch? Ich glaube, der Grund ist ein Name, eine Person, Jesus. Jesus war damals mit allen Wesen, die er geschaffen hatte, verbunden. Und von Jesus ging eine Welle der Wertschätzung aus, die alle durchströmt und überzogen hat. Damals, als es die Sünde noch nicht gab, da lebten die Leute und alle Wesen, die kleinsten und die größten, in einer Wärme, in einem Licht, in einer Helligkeit, weil jeder wertvoll war und jeder wusste es und niemand musste sich fragen, warum er nicht so ist oder warum er nicht das kann. Niemand denn. Denn wenn du Jesus kanntest, so gut wie die Wesen damals, dann hast du dir diese Frage nicht gestellt. Jesus hat dem kleinsten Marienkäferchen, das damals herumgekrabbelt ist, seinen Wert gegeben. Damals haben die Leute, und es gibt nur ein Wort für das, Gnade. Damals haben die Leute Gnade geatmet. Gnade, von Gnade gelebt. Sie mussten nicht beweisen. Sie mussten nicht sagen, ich bin so toll. Sie waren toll. Sie wussten es. Sie wussten es bis tief in ihre Zehenspitzen hinein, dass sie geliebt sind, dass sie wertvoll sind, dass sie mit niemandem konkurrieren müssen, dass sie von niemandem abhängig sind, dass sie sich mit niemandem vergleichen müssen. Denn sie haben Gnade geatmet. Sie haben sich's nicht verdient, ihr Leben. Sie mussten sich's nicht verdienen. Sie haben einfach gelebt. Sie hatten keine Sorgen. Wie schön war das damals. Und dann kam der Sündenfall. Und sobald feststand, wie der Plan Gottes ging, dass der Plan Gottes über eine kleine Familie geht, die sich ausbreitet auf dieser Erde, da war für Satan auch der Plan sofort klar. Wie hat Satan die Kinder Gottes angegriffen? Ist er mit falschen Lehren gekommen? Familiäre Probleme, Beziehungsprobleme. Es hat einfach in der Familie nicht gestimmt, von Anfang an. Und ich glaube, es ist heute doch genau das Gleiche. Und ich weiß, wovon ich spreche. Ich bin selber in einer Familie groß geworden, die zerrissen ist. Bis auf den heutigen Tag. Und nicht, weil jemand verstorben ist. Und wenn du denkst, eigentlich geht's mir auch so. Wenn du denkst, du auch. In deiner Familie ist auch was zerbrochen, das ist noch nicht wieder gut geworden. Dann kann ich dir ein Buch empfehlen, ein gutes Buch. Genesis. Das erste Buch Mose. Und jetzt möchte ich noch ganz am Ende zu einer Familie kommen. Der Familie Bogi. Wie schaut's denn in unserer Familie aus? Mit dem Thema vielleicht. Ich denke, und dazu, ich bin jetzt schon ein paar Jahre weg, aber ich denke, dazu muss man nicht hier leben, denn wir alle sind Menschen und wir alle haben den gleichen Virus. Wir sind alle von diesem Virus befallen und wir alle haben in unserem Kopf eine Rangordnung. Wir leben mit dieser Rangordnung. Wir fragen uns fast jeden Tag, bin ich gut? Bin ich beliebt? Bin ich schön? Bin ich begabt? Bin ich gut genug? Komme ich gut an? Und wir haben auf dieser Stufenleiter, die wir im Kopf haben, nicht nur uns selbst. Wir vergleichen uns ständig und wir fragen uns ständig, wo wir stehen und wie wir aussteigen im Vergleich. Und wer unten, wir wissen auch, wo die anderen stehen. Wir wissen auch, wer über uns steht und wen wir manchmal beneiden. Wir wissen auch, wer unter uns steht und auf wen wir manchmal herabschauen. Und warum tun wir das? Das sind ja eigentlich Äußerlichkeiten. weil wir erleben, dass wir dafür geliebt werden, auf dieser Welt. Und alle zusammen sind wir in einem festen System und wir sind alle Sklaven dieses Systems. Und das System heißt Vergleich. Und wir sitzen da drinnen, schon seit es Menschen gibt oder zumindest seit es die Sünde gibt. Und da werden immer wieder so negative Kräfte frei. Manchmal, ohne dass man es merkt. Manchmal geht das hoch und du kannst es nicht einmal definieren, was es ist. Da kommt so, werden so negative Kräfte frei. Und wenn diese Kräfte nicht nach außen gehen, dann gehen sie oft nach innen und sie richten mindestens so viel Schaden an. Ich möchte gerne mit euch kurz ein paar Aussagen teilen, die Menschen mal mit mir geteilt haben. Es sind nicht Leute, die jetzt hier in Boge sind, aber vielleicht zum Teil Leute, die mal hier waren oder die ich irgendwo anders getroffen habe. Und ich möchte sie euch einfach vorlesen. Das erste ist Sabina. Ich habe mich fast damit abgefunden, dass ich nicht beliebt bin. So war es immer. Ich bin nie gefragt worden, ob ich mitmachen oder mitkommen möchte. Andere Mädchen bekommen Komplimente und Einladungen. Wenn mit mir jemand redet, dann ist es meistens, weil er herausfinden will, wie es meiner Freundin geht oder was sie von ihm hält. Das tut weh. Lukas, wenn ich doch irgendetwas richtig könnte, aber überall, wo ich etwas anfange, sehe ich andere, denen es leichter fällt. Warum muss ich mich bei allem so anstrengen und niemand beachtet es, was ich tue? Nicht einmal in der Schule bin ich irgendwo gut. Ich weiß nicht, wozu ich überhaupt da bin. Doris, schon in der 5. Klasse wusste ich, dass ich nicht dazugehöre. Ich war plump, hatte alte Brillen und dünnes, strähniges, mausbraunes Haar. Sogar die Mädchen lachten heimlich über mich. Es war so furchtbar, ich zu sein. Ich hätte am liebsten alles gemacht, um anders, um akzeptiert zu werden. Es war so furchtbar, ich zu sein. Richard, irgendwie war ich immer der Schwächling. Die Leute in meiner Klasse sind scharf auf Sport, aber ich traue mich vieles nicht. Ich kann mir auch keine coolen Sachen leisten. Und wenn sie wüssten, dass ich Flöten spielen lerne, dann würden sie wieder Mädchen zu mir sagen. Was für eine vergiftete Atmosphäre, in der wir da leben. In der Menschen so über sich denken müssen. Und selbst die Beliebten, selbst die, die drin sind, selbst die zum Innkreis gehören, selbst die, die die Bestätigung bekommen, sind auch Sklaven des Systems. Sie sind auch davon abhängig, dass sie zu diesem Kreis gehören. Oder frage dich einmal, ob du das nicht brauchst, dass du ein paar Leute hast, und frage dich mal, wie du über die Leute denkst, die am Rand stehen hier. Die nicht dazugehören zu deinem Kreis. Und wie geht's dir damit? Ich sage euch ganz ehrlich, ich beobachte mich dabei, genau bei diesen Dingen, bei diesen Gedanken, bei diesen giftigen Gedanken. Und ich sehne mich so sehr nach dieser ursprünglichen Atmosphäre, wo man Gnade atmen konnte, wo du einfach sein konntest, wo du einfach wusstest, es ist okay, alles ist gut. Du darfst so sein, wie du bist. Und das Schöne ist, ich habe einen Ort gefunden, einen Ort auf dieser Welt, wo man Gnade atmen kann. Nur am Kreuz können wir den ganzen Wert einer Seele einschätzen. So unermesslich wertvoll ist jeder Mensch, dass der Vater einen unendlich hohen Preis bezahlt. Kostbarer als Gold. Kostbarer als Gold. Da gibt es diesen einen Ort, in Jesu Armen, am Fuß des Kreuzes, wo du atmest und jeder Atemzug sagt dir, Du darfst sein und du bist wunderbar. Du bist so wertvoll. Und wenn irgendjemand über dich lacht, dann darfst du wissen, dass Jesus sagt, seid ihr wahnsinnig? Ich habe für ihn, ich habe für sie mein Leben niedergelegt. Es ist doch egal, welche Brille er hat. Ich habe mein Leben niedergelegt für diese Person. Dann habe ich mich gefragt, als ich darüber nachdachte, gibt es auf dieser Welt Ausnahmen unter den Menschen? Gibt es Menschen, die nicht in diesem System drinnen sind, in dem ich mich jeden Tag finde und jeden Tag darüber nachdenke, wo ich stehe? Gibt es solche Leute? Gab es in der Familie Josefs, in der Familie seiner Brüder Jakobs, gab es solche Menschen, die rausgeleuchtet haben, die rausgestochen haben, wie ein Lichtstrahl im Stockdunkeln? Und ich habe sie gefunden, ich habe eine Person gefunden, ich habe einen Mann gefunden. Und dieser Mann, der leuchtet aus dem ganzen Buch Genesis heraus. Und es ist Josefs Urgroßvater, Abraham. Ich habe, Ellen White schreibt hier, kann ich das ja einfach mal so sagen. Abraham ging auch am untersten Knecht nicht achtlos vorüber. In seinem Haus galt gleiches Recht für Herren wie Diener. Ohne Bevorzugung. Er behandelte alle gerecht und verständnisvoll, weil ihnen, wie ihm, die Gnade des Lebens beschert war. Er behandelte alle gleich, weil dem untersten Knecht, wie ihm, die Gnade des Lebens beschert war. Die angenehme Atmosphäre, die seine Gesinnung verbreitete, verriet allen die enge Verbindung zum Himmel. Es ist wahr, im Himmel atmet man Gnade. Abraham, als der Konkurrenzkampf in seinem Leben tobte und seine ganzen Hirten mit Lots Hirten stritten, hat er gesagt, wähle du. Abraham, Ellen White sagt an einer Stelle, in Abraham lebte der Geist Christi. Der Geist Christi. Ich möchte heute zwei persönliche Einladungen aussprechen. Und die sollen wir mit nach Hause nehmen. Und die erste Einladung ist die. Wenn du leidest unter dem Konkurrenzdenken, wenn es Situationen gibt, in denen du dich benachteiligt oder unbeachtet fühlst, dann möchte ich dich einladen, suche diesen einen Ort auf dieser Welt, wo eine andere Atmosphäre herrscht. Geh dorthin, geh zu Jesus und atme das, was er zu dir sagt. Und wenn es sein muss, dann bleib dort eine Stunde lang oder länger. Du wirst weggehen und einen anderen Blick auf dich haben. Du wirst wissen, wertvoller als Gold. Wertvoller als Gold. Für mich hat der Schöpfer des Universums einen unendlich hohen Preis bezahlt. Und die zweite Einladung, die ich aussprechen möchte, ist, wenn du spürst, dass du selbst manchmal anderen die Luft wegnimmst zum Atmen, weil du sie einfach ignorierst, weil sie für dich gar nicht existieren. Weil du einfach denkst, mit so jemandem kann man nicht reden oder pff, ist peinlich. Dann lass dir an derselben Stelle, von der ich vorher geredet habe, die Augen darüber öffnen, dass du das klare, leuchtende Gold siehst in diesem Menschen. Du wirst auf einmal umhergehen, du wirst durch Bogenhofen gehen und wirst dir denken, wieso habe ich das nie gesehen? Lauter Gold. Und ich wusste es nicht. Das sind die beiden Einladungen, die ich aussprechen möchte. Und ich habe euch dazu kleine Kärtchen vorbereitet. Ich möchte gerne bitten, dass die jetzt ausgeteilt werden. Und ich möchte gerne, dass wir uns hier jetzt noch
ganz kurz Zeit nehmen, dass du für dich dieses Kärtchen durchliest und auch ausfüllst. Hier einfach jetzt, die werden nicht eingesammelt, die Kärtchen. Die sind zum mit nach Hause nehmen. Und da kannst du dir über diese beiden Einladungen Gedanken machen. Und auch wenn du jetzt denkst, du füllst nicht gern solche Dinge aus, dann bitte ich dich, lies es durch und gib diesem Blatt eine Chance. Gib diesem Zettel eine Chance und füll ihn für dich aus, zumindest im Kopf, und nimm ihn mit nach Hause. Und lasst uns doch warten, ob wir nicht auch hier in der Familie Bogi so eine Atmosphäre erleben können, wie sie am Fuße des Kreuzes herrscht. Amen. Lass uns noch gemeinsam beten. Herr Jesus, wir schauen in das Buch Genesis, in das erste Buch Mose, und wir sehen hier eine Familie, die uns irgendwie so sehr an unser eigenes Leben erinnert. Dass man so oft versucht zu erreichen, dass man doch beachtet wird und dass man doch beliebt ist. So wie diese Menschen das auch versucht haben. Und dass wir alle nicht sehen, dass du schon, bevor wir geboren wurden, in unser Leben ein großes Ja gesprochen hast. Dass du gesagt hast, ja, ich möchte, dass du lebst. Ich finde dich wundervoll und unendlich wertvoll und ich möchte, dass du deine unverwechselbaren Fähigkeiten und deine Eigenarten alle auslebst, bitte hier auf diesem Planeten und vor allem einmal unbegrenzt in der Ewigkeit. Herr, lass uns das bitte, bitte erfahren, dass du uns so siehst. Herr, ich bitte dich für jeden, der nicht so empfindet. Und ich bitte dich für uns alle hier, dass wir diese Atmosphäre kennenlernen können untereinander, dass jeder sein darf und jeder so geachtet und geschätzt, respektiert und geliebt ist, wie es einmal war in deiner herrlichen Gegenwart. Ich bitte dich, Herr, veränder du unser Leben. Amen.